Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
So, da sind wir wieder mit Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung und um die Zöliakie. Mein Name ist Chris Marquardt und ich unterhalte mich hier mit meiner Mutter, mit Trudel Marquardt, über dieses Thema. Und vorneweg wieder der Hinweis, Trudel Marquardt und ich, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf Trudels eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie.
Genau.
Frau Mama, guten Tag.
Guten Tag.
Okay, wir waren letztes Mal stehen geblieben mitten in dem Thema Diagnose. Wie ging das denn bei dir? Also du hast, um es nochmal kurz zusammenzufassen, wer die erste Folge nicht gehört hat, geht einfach zurück auf www.glutenfrei-kochen.de. Dort findet ihr dann einen Link zu dem Podcast und da könnt ihr euch den anhören oder abonnieren. Auf der Website von dem Podcast ist ein ganz großer grüner Knopf, abonnieren. Solltet ihr ein iPhone haben oder irgendwie ein Smartphone oder ein iPad oder auch einen anderen Computer, da könnt ihr dann diesen Podcast automatisch jede Woche beziehen. Der wird dann automatisch zu euch runtergeladen. Müsst ihr quasi dann nichts mehr tun und verpasst keine dieser Sendungen. Also, zurück. Du hattest erzählt über deinen Leidensweg in der ersten Folge und wir haben so ein bisschen schon mal angerissen, was darf man denn nicht. Jetzt lass uns ganz kurz deine Diagnose. Du warst dann im Krankenhaus?
Also ich war in einem Krankenhaus in Freudenstadt.
Und die haben dir dann ein Stück von deinem, eine Probe aus deinem Zwölffingerdarm entnommen?
Mehrere Proben. Das ist ganz wichtig, dass mehrere Proben genommen werden, weil das kann durchaus sein, an einer Stelle sieht man es nicht so, an der anderen Stelle sieht man es besser. Also es werden eigentlich so 5 bis 7 Proben genommen. Und dann kam der Arzt abends zu mir ans Bett und hat mir eigentlich die Diagnose hingeknallt. Er hat, ja, kann man so sagen. Er hat
nicht besonders feinfühlig.
Nein, er hat gesagt, so, wir wissen jetzt, was Sie haben. Sie haben Spru, Sie dürfen das und das und das und das nicht mehr. Damit kann man leben. Und dann ist er mit wehendem Mantel aus dem Zimmer gegangen.
Ach so, hat er kein Faltblatt in die Hand gedrückt.
Er hat mir nichts erklärt und bei mir ging dann erstmal die Jalousie runter. Ich habe dann erstmal geheult. Und mir fiel dann eigentlich nur noch ein, was ich nicht mehr durfte.
Also dieses ab jetzt keine Frühstücksbrötchen mehr, ja, ab jetzt, was muss man denn so weglassen?
Ja, also da dachte ich ja noch,
dass man gar nichts mehr essen darf.
Gar nichts mehr darf.
Nur noch trockenen Reis,
ja,
und...
Ja, klar, und ja, wie gesagt, Brot, Brötchen... Es war in der Vorweihnachtszeit, Weihnachtsgebäck, Christstollen, alles auf Wiedersehen.
Und ich muss kurz dazwischen werfen, es ist beileibe nicht so, ganz im Gegenteil. Ich glaube, seit deiner Diagnose haben wir bei uns noch besser gegessen, als wir es vorher schon getan haben.
Mit Sicherheit. Also ich gehe viel bewusster jetzt auch mit der Ernährung um.
Okay, was hast du dann getan, nachdem du diese Diagnose bekommen hast?
Dann habe ich erstmal geheult. Ja. Dann fiel mir einfach nur noch ein, was ich nicht mehr darf. Da ich aber im Grunde ein positiv eingestellter Mensch bin, fiel mir dann irgendwann nachts ein, was ich doch noch darf. Und es war viel. Oh. Und die Nachtschwester kam dann rein und hatte dann gesehen, dass ich geheult habe. Und dann sagt sie, ja, was ist mit Ihnen los? Sie waren doch so positiv eingestellt. Und dann habe ich ihr halt erzählt, was der Arzt zu mir gesagt hat. Und dann hat sie ihm das wohl gesagt. Und am nächsten Morgen kam er dann zu mir und hat gesagt, das hätte ich nicht erwartet, dass Sie so überzogen reagieren. Ich habe Ihnen einen guten Tipp. Wandern Sie nach Mexiko aus. Dort lebt man von Mais.
War natürlich super. Was für ein feinfühliger, ja, Arzt. Ja. So ein, Entschuldigung, Arsch.
Mhm. Naja, gut. Also ich durfte dann am Wochenende nach Hause, ja, noch voraus. Die Ernährungsberaterin hat mir dann mein erstes glutenfreies Brot gebacken. Das war wie ein Backstein. Da hätte man jemand mit totschlagen können.
Ach doch, im Krankenhaus noch.
Im Krankenhaus. Die hat es gut gemeint. Die hat aber wahrscheinlich noch nie ein glutenfreies Brot gebacken gehabt. Es klebte mir im Mund wie Stroh und mir liefen die Tränen runter und ich habe gedacht, so, und das musst du jetzt dein ganzes Leben essen.
Und dann, das, das, Das ist quasi der Anfang einer Tragödie fast schon. Wir müssen ja von Glück sagen, dass du uns damals nicht irgendwie aus dem dritten Stock aus dem Fenster gesprungen bist.
Also auf jeden Fall durfte ich dann am Freitagabend nach Hause, musste dann aber am Sonntagabend nochmal kommen, weil am Montag musste noch eine Dünndarmspiegelung gemacht werden, weil ich ja das schon sehr lange hatte und weil man feststellen wollte, ob der Dünndarm in Ordnung ist. Und dann bin ich mit meinem Mann ins Reformhaus, habe mir das erste glutenfreie Brot gekauft, was dann aber sehr schnell in der Biotonne gelandet ist, und habe mir noch Mehl gekauft. Bin dann nach Hause.
Also glutenfreies Mehl.
Glutenfreies Mehl natürlich, und habe dann mein erstes Brot gebacken. Und ich habe ja schon mitgekriegt, glutenfrei gleich trocken. Also habe ich mir dann eine gekochte Kartoffel reingedrückt in den Teig.
Kartoffeln sind glutenfrei.
Und habe noch eine Handvoll Walnüsse rein. Und das war dann schon um Längen besser als das Brot, was ich im Krankenhaus gekriegt habe. Wobei es nicht so gut war wie die Brote, die ich heute backen kann.
Oh, du hast ja jetzt 20 Jahre lang geübt, ja, genau, quasi.
Und da ich vorher schon gerne gekocht und gebacken habe, war das für mich auch nicht so schwer.
Also ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, in dem immer viel und gerne gekocht wurde.
Ja. Und du hast mich eigentlich da unterstützt. Ich habe mich dann am Anfang oft entschuldigt und habe gesagt, tut mir leid, heute gibt's nur einen glutenfreien Kuchen.
Der war oft besser als der davor.
Und bis du dann irgendwann gesagt hast, also Mama, jetzt schreib mal deine Rezepte auf, du wirst ein Kochbuch machen, habe ich gedacht, naja, lassen halt mal reden. Habe dann aber irgendwann den Blog in die Küche gelegt und habe angefangen, meine Rezepte aufzuschreiben.
Jetzt, bevor wir zu dem Teil der Geschichte kommen, nochmal zurück. Also du bist dann mit deinem selbstgebackenen glutenfreien Brot wieder zurück ins Krankenhaus.
Bin ich ins Krankenhaus, hatte das auf meinem Nachttisch in einem Beutel liegen. Dann kam ein junger Arzt und zeigt auf das Brot und sagt, das dürfen Sie aber nicht essen. Und dann habe ich gesagt,
das sah zu gesund aus. Ja, das sah zu normal aus.
Ja, und dann habe ich gesagt, doch, das darf ich essen. Das ist nämlich glutenfrei. Und dann hat er gesagt, darf ich da mal ein Stückchen probieren? Und ich sagte, ja, gerne. Und dann grinst er und sagt, wissen Sie was? Um Sie habe ich keine Angst. Sie werden das schaffen.
So, schön. Sehr schön. Und von da an ging es dann mit dir bergauf. Also gesundheitlich hast du dich dann sehr schnell wieder erholt, hast sehr schnell auch wieder Gewicht zugenommen.
Genau, ich habe also eigentlich das Gewicht, was ich abgenommen habe, mit der Zeit wieder zugenommen und habe mich dann auch wohler gefühlt. Es hat zwar eine ganze Zeit gebraucht. Ich meine, ein Darm, der zig Jahre geschädigt ist, der wird nicht von heute auf morgen besser.
Regeneriert sich dann, wenn man dieses glutenhaltige Essen weglässt, regeneriert sich dann diese Darmzottenlandschaft wieder von selbst?
Ja, die regeneriert sich wieder und der Körper kann eben wieder die Elektrolyte aufnehmen. Es ist einfach oft auch so, dass die Leute Mangelzustände haben, zum Beispiel der Ferritinspeicher zu nieder ist. Von Kalzium über Kalium, Zink, Folsäure fehlt also, dann,
wenn diese,
B-Vitamine.
Wenn diese Zotten nicht da sind oder zu klein sind, um die Nahrung aufzunehmen und die Nährstoffe, dann ist es ein Problem, ja.
Ein großes Problem, ja. Die Leute, die sind dann oft total müde. Das kann bis zu Depressionen führen. Kreislaufprobleme, Wassereinlagerungen, alles Mögliche kann es da geben.
Okay. Ganz kurz zur Verbreitung. Wir sind jetzt hier, also du bist jetzt hier im deutschsprachigen Raum unterwegs. Wissen wir, wie viele Leute hier eine Zöliakie haben und kein Gluten essen dürfen eigentlich?
Also als ich die Diagnose gekriegt habe, hieß es einer unter 700 und heute heißt es einer unter 1 bis 200.
Oh.
Und die Dunkelziffer ist groß. Also mir hat mal der Chefarzt vom Krankenhaus Nagold hat mal zu mir gesagt, auf einer Gesundheitsmesse war das, die Zöliakie ist die am meisten unentdeckteste Erkrankung im Bauchraum, weil sie so viele verschiedene Gesichter hat. Ich war jetzt der klassische Fall mit Durchfällen, aber es kann total anders sein. Ich bin inzwischen ja Kontaktperson für die Zöliakie-Betroffenen, für die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, und ich weiß von meinen Gruppenmitgliedern, dass jeder eine ganz eigene Geschichte hat.
Also das, was dir jetzt widerfahren ist, muss nicht so für einen anderen passieren.
Nein.
Okay. Bei rund 80 Millionen Menschen hier, wenn das auch nur einer in 200 hat, wären das in Deutschland rechnerisch ungefähr 400.000 Menschen. Die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, hast du gerade erwähnt, ist eine Organisation, die sich Also, ja, was tun die?
Das ist eine wichtige Organisation, die sich...
Wir sind jetzt aber nicht diese Organisation, muss man sagen. Du bist für die Mitglied. Jetzt als Mitglied unterwegs.
Ich bin Mitglied und Kontaktperson für die Zöliakie-Betroffenen, für mein Gebiet, für Hauptfreudenstadt.
Und was tun die?
Und die helfen den Zöliakie-Betroffenen erstmal bei ihren Anfangsproblemen. Also wenn man dort Mitglied wird, dann kriegt man also Unterlagen, man kriegt Rezepte, man kriegt viermal im Jahr eine Zeitschrift, man kriegt Tipps, es gibt eine Jugendorganisation, es werden Freizeiten angeboten, die Neubetroffenen werden geschult, es gibt Backkurse.
Ich erinnere mich daran, als du da frisch Mitglied warst, da kam dann auch gleich so ein fast schon ein Telefonbuch, dickes Ding, die Lebensmittelliste.
Ganz genau. Es gibt also jedes Jahr neue Lebensmittellisten und Arzneimittellisten, wo man eben schauen kann, was ist glutenfrei.
Also da steht dann drin, Schokolade XY von Hersteller so und so enthält Gluten und Tütensuppe so und so enthält Gluten oder ist glutenfrei.
Ja, es stehen aber natürlich nicht alle Firmen, melden ihre Produkte.
Aber man kann sie zumindest nutzen, weil das, was drinsteht, ist verbrieft nach Aussage der Firmen. Und man kann sich zumindest was drinsteht, kann man sicher sein, dass das auch funktioniert.
Ganz genau. Aber es ist inzwischen, seit 2005 gibt es ja neue Kennzeichnungsverordnungen, wo eben die Allergene gekennzeichnet sein müssen. Und
also auf den Lebensmitteln selber.
Auf den Lebensmitteln, die Inhaltsstoffe. Und es hat sich jetzt auch noch verbessert. Und zwar sind jetzt die Allergene auch noch fett gedruckt, dass man also eigentlich lesen kann und sehen kann, da ist Weizen drin oder Gluten. Es muss draufstehen, wenn Weizen oder Gluten enthalten ist. Mhm. Und also wenn jetzt das Produkt nicht in der Lebensmittelliste steht, lese ich einfach durch, was draufsteht.
Okay, kommen wir auch nachher noch mal ein bisschen ausführlicher dazu. Die Zöliakie-Gesellschaft ist also eine deutsche Organisation in Deutschland, auch im deutschsprachigen Raum?
In Stuttgart
oder?
Sind die...
Okay, wie viele Mitglieder haben die?
Also ich schätze mal so knapp um die 50.000, aber nicht jeder ist natürlich Mitglied, der Zöliakie hat.
Genau, also Dunkelziffer, wir haben es gerade vorhin gesagt, möglicherweise, ich sag mal, wie gesagt, nochmal, wir sind keine Ärzte oder Lebensmittel-, Ernährungsberater, aber 400.000 könnte man schon mal so in den Raum stellen.
Ja, und es gibt ja außer die Zöliakie eben die genetisch bedingte Form, dann gibt es aber auch noch die Gluten-Sensitivity. Mhm.
Wenn man Mitglied ist in der Zöliakie-Gesellschaft, also hast du vorhin schon gesagt, man kriegt eine Zeitschrift, man kriegt Hinweise, Informationsveranstaltungen, es gibt Kontaktpersonen, von denen du eine bist im Raum Hauptfreudenstadt.
Die werden geschult von der Zöliakie-Gesellschaft, die müssen also bestimmte Schulungen mitmachen, damit sie ihren Leuten eben das Richtige sagen können.
Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, da möchte ich gerne... Und die haben auch Hinweise, welche Ärzte gut sind, nehme ich
ganz
an.
Ganz genau, also da kann man dann auch fragen. Wir haben zum Beispiel eine Ärztin, die Frau Dr. Baas, die auch eine Telefonsprechstunde hat.
Okay.
Und
alles klar.
Die unterstützen die Forschung und also die tun sehr viel für die Zöliakie-Betroffenen.
Wenn ich da Mitglied werden möchte, was kostet mich das?
45 Euro im ganzen Jahr.
Oh, das geht aber.
Ja, aber auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand Hartz IV kriegt, der kann dann auch eine vergünstigte
Sonderkondition.
Der kriegt Sonderkondition oder Studenten oder so. Die müssen halt nachfragen dann.
Wo findet man die?
Die ist in Stuttgart in der Kupferstraße und im Internet findet man sie unter dzg.de.
Ja. Oder einfach mal DZG eingeben oder Deutsche Zöliakie-Gesellschaft suchen.
Deutsche Zöliakie-Gesellschaft Stuttgart und dann findet man das.
Wir packen da mal einen Link in die Shownotes. Also die findet ihr, die findet ihr, wie gesagt, auf www.glutenfrei-kochen.de. Dort gibt es dann einen Link zu diesem Podcast und dort auf der Folge 2 findet ihr dann einen Link zur Deutschen Zöliakie-Gesellschaft und ja, ich würde sagen, wir tauchen nächstes Mal ein bisschen tiefer ein in das Thema, was kann ich denn noch, wie kann ich mich denn noch ernähren? Und ja, sagen bis dann, noch eine schöne Woche und tschüss. Mein Name war Chris Marquardt.
Trudel Marquardt, tschüss.
Sie hörten glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.